Wieder unter euch zu sein hier, wie immer. Manche haben wir schon begrüßt heute Morgen. Es ist einfach schön, euch alle wieder zu sehen. Ja, ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als ihr das Thema gehört habt. Ist ein bisschen merkwürdiges Thema. Jetzt muss ich gerade gucken. Oh, jetzt brauche ich mal gerade den. Gibt es den? Ja, wie verhalte ich mich im Exil? Ist ja ein bisschen ein merkwürdiges Thema. Wart ihr schon mal im Exil? In der Verbannung? Wir waren schon. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Gedanken. Wir sind sozusagen jetzt im Exil schon zum zweiten Mal. Ich erkläre euch gleich, warum. Und zwar hat der Pastor und Autor Eugene Peterson, der hat ein hervorragendes Buch übrigens über Jeremia geschrieben. Und da drin definiert er das Wort Exil als den Ort oder die Situation, in der wir nicht sein möchten. Der Ort oder die Situation, in der wir nicht sein möchten. Das war für Israel natürlich in der Wüste oder nachher dann in Babylon. Aber wie ist das bei uns? Also für Silvia und mich hat unser erstes Exil 2017 angefangen. Manche von euch, die uns schon länger begleiten, können sich daran erinnern. Damals wurden die Rajas, das Volk, unter dem wir arbeiten, brutal vertrieben, mussten fliehen. Und ganz bald wurde klar, dass wir nicht mehr in dem Land, was 20 Jahre unsere Heimat und unsere geliebte Heimat geworden ist, nicht mehr bleiben konnten und dass wir ins Nachbarland gehen mussten. Und da haben wir dann ein paar Jahre gelebt in der Nähe von dem größten Flüchtlingslager der Welt. Aber das war nicht der Ort, wo wir sein wollten. Das war aber auch nicht der Ort, wo die Flüchtlinge sein wollten. Die waren ja auch im Exil. Und uns ist es ganz klar geworden, dass wir da deren Exil praktisch mit ihnen teilen sollten. Und das haben wir getan. Einige Jahre, das war unser erstes Exil. Dann vor ungefähr 2 Jahren, habt ihr auch die meisten von euch mitgekriegt, kriegten wir plötzlich die Nachricht, dass Silvias Mutter einen Schlaganfall bekam und kurz darauf dann den zweiten. Und dann wurde auch sehr schnell klar, dass sie nicht mehr alleine wohnen kann und dass wir in der Pflicht sind, uns um sie zu kümmern. Und wieder mal wurde durch äußere Umstände unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt, unsere Pläne durcheinander gewürfelt und wir mussten unsere Sachen packen. Wir gingen nach Deutschland und da sind wir seitdem, das ist unser zweites Exil sozusagen. Abgesehen von dem großen Exil, wovon heute Morgen schon die Rede war, dass wir ja sowieso hier nur auf der Durchreise sind zu unserer eigentlichen Heimat. Aber ein Text, der uns in dieser Zeit oder in diesen Zeiten, wo wir so mehr oder weniger uns an einen Ort begeben haben, an dem wir nicht sein wollten, der uns da begleitet hat, ist Jeremia 29. Wir haben gemerkt, dass der Text sehr gut die Situation beschreibt, in der wir sind. Und die Situation des Volks Israel damals war sehr ähnlich mit unserer. Damals war es so, dass der König Nebukadnezar von Babylon gegen Israel gekämpft hat und den König Jojachin und die Elite des Landes nach Babylon verschleppt hat. Noch nicht das ganze Volk. Dann hat er einen Marionettenkönig sozusagen, den Zedekia, eingesetzt, der dann noch den Rest des Volkes dann noch geherrscht hat. Und damit hat das Exil des jüdischen Volkes begonnen. Die waren also an einem Ort, an dem sie nicht sein wollten. Und in der Situation ist der Text geschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Kennt ihr das Gefühl, an einem Ort oder in einer Situation zu sein, in der ihr nicht sein wollt, die euch nicht gefällt, die ihr auch nicht so gewollt habt? Vielleicht kennt ihr das aus eigener Erfahrung. Ich weiß nicht, was euer Exil ist. Das kann ein Ortswechsel sein, so wie bei uns. Es kann der Verlust vom Arbeitsplatz sein. Es kann der Verlust von einer Umgebung sein, die euch Sicherheit gegeben hat, von einem geliebten Menschen vielleicht. Einschränkungen durch eine schlimme Krankheit oder durch Alter, vielleicht auch der Verlust des normalen Lebens, so wie es früher war, vor Pandemie und Krieg Und jetzt heute mit Inflation, Wirtschaftskrise und Unsicherheiten. Der Jeremia, der schreibt hier einen Brief an die Leute im Exil in Babylon. Die sind an einem Ort, an dem sie nicht sein möchten. Und er gibt ihnen Ratschläge in dem Brief, wie sie mit dieser sehr unangenehmen und unerwünschten Situation umgehen sollen. Und da möchte ich mit euch zusammen gerne aus diesem Brief lernen und uns der Frage, dass wir der Frage nachgehen, wie verhalte ich mich im Exil? Wie verhalte ich mich an einem Ort oder in einer Situation, in der ich nicht sein möchte? Ich lese euch den ersten Teil, die Verse 1 bis 3 vor. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung, die wir sehr gerne mögen, die NEU. Die ist vielleicht für die einen oder anderen ein bisschen fremd, aber wir finden das eine sehr schöne Übersetzung. Also, es folgt der Wortlaut des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem aus an die übrigen Ältesten unter den Verbannten, an die Priester, die Propheten und alle anderen schickte, die Nebukadnezar nach Babylonien verschleppt hatte. Zuvor hatten König Jechonja und die Königsmutter mitsamt den Hofbeamten, den Oberen von Juda und Jerusalem, den Bauleuten und Metallhandwerkern die Stadt verlassen müssen. Jeremia schickte den Brief durch Elasa ben Schaffan und Gemaria ben Hilkia, die von König Zedekia nach Babylon zu Nebukadnezar gesandt worden waren. Das ist praktisch so ein bisschen das Setting, so die Situation. Der Jeremia schickt diesen Brief, schreibt den Brief in Jerusalem, schickt ihn durch Botschafter nach Babylon und er ist adressiert an die Führer des Volkes, an die übrig gebliebenen Ältesten unter den Verbannten, an die Priester und die Propheten. Das ist wichtig, um zu verstehen, was er in diesem Brief schreibt. Er schreibt das an die Leiter, an die Führer des Volkes im Exil. Ups. So, dann der zweite Teil, ab Vers 4. Jahwe, der allmächtige Gott Israels, lässt allen, die er als Gefangene aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ, Folgendes sagen. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und genießt ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl dort soll zunehmen und nicht abnehmen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zu Jahwe, denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Also den ersten Teil dieses Briefes möchte ich überschreiben mit »Arrangiere dich mit der Situation«. Verse 1 bis 7. Arrangiere dich mit der Situation. Es geht los mit »So spricht der Herr«. Das ist ja diese prophetische Formel, die oft im Alten Testament gebraucht wird. Allein in diesem Brief siebenmal. Siebenmal »So spricht der Herr«. Was heißt das? Jeremia, der sagt, es ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, die ich euch hier mitteile, nicht eine Postkarte, die ich euch ins Exil schicke, sondern das ist die Botschaft Gottes an euch. Und dann folgt eine lange Liste an Aufforderungen, ganz praktische Anweisungen, wie sich das Volk hier im Exil jetzt verhalten soll. Und wenn ihr euch die Liste anguckt, dann merkt ihr, die hat es in sich. Ihr müsst euch vorstellen, das Volk ist tausende von Kilometern entfernt an einem unreinen Ort unter Heiden und Jeremia sagt ihnen jetzt diese Sachen. Erstens, baut euch Häuser und wohnt darin. Nicht baut euch Zelte, ja, baut euch Häuser, arrangiert euch, richtet euch langfristig ein und macht es euch gemütlich. Legt Gärten an und genießt ihre Früchte. Was heißt das? Seid produktiv, schafft was, pflanzt was an, sorgt für euren Unterhalt. Leidet nicht die ganze Zeit, sondern genießt auch das Schöne. Ich habe mich gefreut über das Geh aus mein Herz und suche Freude heute Morgen. Darum geht es ja auch. Wir sind hier zwar auf der Durchreise und doch können wir das Schöne genießen, was Gott uns gibt. Heiratet und zeugt Kinder. Ja, ihr sollt euch in tiefe Beziehungen investieren. Ihr sollt euch vermehren. Ihr sollt mehr werden und nicht weniger. Ihr sollt ein normales Leben führen. Und dann bemüht euch um das Wohl dieser Stadt. Betet und arbeitet für den Shalom, für das Wohlergehen von Babylon. Das ist nichts anderes als Feindesliebe. Gibt es übrigens auch schon im Alten Testament. Ja? Also das ist keine neutestamentliche Erfindung, dass man für die Feinde beten soll und wenn es den Feinden gut geht, dass es dann auch uns gut geht. Das gibt es schon im Alten Testament. Das ist doch unerhört, oder? Haben die Leute doch wahrscheinlich gedacht. Also der hat ja wohl irgendwie einen Vogel, der Jeremia. Was fällt dem denn ein? Das geht doch nicht. Wir sind hier fremd. Wir wollen wieder zurück. Wir sind entwurzelt. Wir sind rausgerissen aus unserer gewohnten Umgebung. Wir sind gegen unseren Willen in dieses verhasste und unreine Babylon geführt. Und jetzt sagst du, wir sollen uns hiermit arrangieren. Wir sollen uns hier häuslich niederlassen. Wir sollen uns abfinden. Wir sollen für das Wohlergehen unserer Feinde beten. Ich glaube, du spinnst, Jeremia. Was soll das? Exil ist nicht unser Wunschtraum, aber es ist das, was wir haben. Diese ungewollte Veränderung, und da, also ihr merkt es vielleicht, ich predige mir das auch selber, ja? Wir sind ja selber sehr in dieser Situation und ich merke immer wieder, wie dieser Text einfach auch wichtig für uns ist. In dieser ungewollten Veränderung, in dieser Entwurzelung und diesem Rausgerissensein, diesem Kontrollverlust ja auch ein Stück weit, da ist man sehr schnell versucht, in Selbstmitleid zu verfallen, zu motzen, wie die Kinder Israel in der Wüste, zu murren und sagen, ach nee, ich will hier nicht sein, es war doch woanders viel schöner und so. Wenn wir im Exil sind, an einem Ort oder in einer Situation, in der wir nicht sein möchten und mit Menschen zusammen sein müssen, unter Umständen, mit denen es uns nicht gefällt, zusammen zu sein, dann stehen wir vor einer Entscheidung. Entweder können wir den Fokus auf die schlimmen Umstände setzen und die ganze Zeit darüber uns beschweren und selbst mitleidig sein und sagen, ach, wie schlimm doch alles ist. Oder wir können unsere Energie darauf richten, wie wir am besten und am produktivsten in dieser Situation leben können. Das ist ja auch in unserer Welt. Wir hatten gerade schon Krieg und Dings und Corona und Pandemien und die Krisen, die hören ja nicht auf. Wenn wir Zeitungen lesen, dürfen wir nicht vergessen, dass die Zeitungen die Fußnoten zur Bibel sind und nicht umgekehrt. Nicht die Bibel, die Fußnote zur Zeitung. Ja? Wir müssen immer wieder uns klar machen, was die wirklich wichtigen Dinge sind und das, was uns Tag für Tag beschäftigt, eigentlich nur Nebenschauplatz ist. Jeremia ruft den Leuten in Babylon, aber auch uns im Prinzip zu, hört auf zu jammern. Hört auf, euch selbst zu bemitleiden. Hört auf, euch zu beschweren, was euch fehlt, sondern freut euch an dem, was ihr habt. Das Ziel eines Menschen, der Gott liebt, ist nicht, so angenehm und so bequem wie möglich zu leben. Das Ziel eines Menschen, der Gott liebt, ist, so tief und so umfassend wie möglich zu leben. Der mittelalterliche Theologe Thomas von Kempen, der hat auch diesen Gedanken mal ausgedrückt. Ich gebe euch das mal hier mit. Das ist ein bisschen klein, aber ich lese es euch vor. Jesus hat jetzt viele Jünger, die im himmlischen Reich gern mit ihm herrschen möchten, aber wenige, die sein Kreuz auf Erden tragen wollen. Viele, die gern seine Seligkeit mit ihm teilen möchten, aber wenige, die in der Trübsal mit ihm aushalten wollen. Viele, die mit ihm essen und trinken möchten, aber wenige, die mit ihm fasten wollen. Alle möchten mit ihm Freude haben, aber wenige wollen mit ihm leiden. Viele folgen Jesus nach bis zum Brotbrechen beim Abendmahl, aber wenige bis zum Trinken aus dem Leidenskelch. Viele ehren seine Wunder, die er getan hat, aber wenige teilen mit ihm die Schmach des Kreuzes, die er gelitten hat. Viele lieben Jesus, solange sie nichts zu leiden haben, loben und preisen ihn, solange sie Tröstungen von ihm empfangen. Aber wenn er sich verbirgt oder nur eine kurze Weile sie allein lässt, erklagen sie gleich oder verlieren gar allen Mut. Wenn man sein Exil nur als ganz kurz und vorübergehend und bald ist es ja vorbei, das war ja das Problem in Babylon, da gab es die falschen Propheten, die denen erzählt haben, in 2 Jahren ist alles vorbei, dann geht's wieder. Wenn man das nur so als vorübergehend wahrnimmt, dann findet man sich nie damit ab. Und hier ist jetzt der wichtige Unterschied. Der Jeremia sagt, findet euch damit ab, richtet euch ein, arrangiert euch, aber nicht, dass die das Exil als ihre endgültige Bestimmung akzeptieren sollen. Sie müssen verstehen, dass das auch trotzdem nur vorübergehend ist, aber es dauert länger, als ihnen lieb ist. Die Juden waren 70 Jahre in Babylon und das war leider nicht das letzte Exil. Danach mussten sie 2000 Jahre ins Exil in der ganzen Welt, bevor sie 1948 wieder ihren eigenen Staat bekommen haben, haben sie jahrhundertelang genau dieses hier immer wieder einüben und praktizieren müssen, sich nämlich in verschiedenen Ländern und Kontexten immer wieder einfinden, in diesen Exilen Häuser und Gärten zu bauen, zu pflanzen, aber immer mit dem Wissen, das ist eine unnormale Zeit. Die dauert zwar sehr, sehr lange, aber es ist unnormal und es ist nur vorübergehend. Nächstes Jahr in Jerusalem, das war immer der Gruß. Der Gruß zu den Festen, zum Passafest, zum Versöhnungstag, da haben sie sich immer jahrhundertelang gegrüßt und immer mit dem Gedanken, das Exil ist jetzt da, aber es wird irgendwann vorbei sein. Auch unser Exil kann unangenehm lange dauern, aber es ist nicht das Eigentliche, was Gott für die Menschen bereithält, es ist nur das Vorletzte, nicht das Letzte. Das Beste kommt noch. Der zweite Teil, Verse 8 bis 9, folge nicht falschen Träumen. Ich lese die Verse 8 und 9. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels, lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Hört auch nicht auf das, was ihr euch von ihnen erträumen lasst. Denn sie weissagen euch Lügen und das auch noch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht Jahwe. Folge nicht falschen Träumen. Im Exil in Babylon sind jetzt selbsternannte Propheten aufgetreten, die eine sehr willkommene und sehr gerne geglaubte Botschaft den Leuten verkündigt hat. Das Exil wird nicht lange dauern, bald ist vorbei, in 2 Jahren seid ihr wieder zu Hause, alles wird gut. Und dem hält Jeremia jetzt wieder sehr klar die Worte Gottes entgegen und er sagt, folgt nicht falschen Träumen. Die Botschaften dieser falschen Propheten, die sind einem Wunschdenken entsprungen, aber nicht Gottes Offenbarung. Ich finde interessant die Formulierung hier, je nach Übersetzung heißt es hier, hört nicht auf die Träume, die ihr euch von ihnen träumen lasst oder die ihr sie träumen lasst. Das ist so ein bisschen holprig formuliert. Aber das klingt danach, dass die falschen Propheten ein Bedürfnis im Volk gesehen haben. Da war der Wunsch da, dass es nicht lange dauert. Und dem Wunsch sind sie gerne nachgekommen und haben das gepredigt, was die Leute gerne hören wollten. Paulus hat im 2. Timotheus 3 auch davon geschrieben, dass in der letzten Zeit nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Also, dass man nicht das hört, was Gott sagt und was Gottes Wahrheit ist, sondern selber sich was sucht, wie es einem irgendwie passt. Wenn wir im Exil sind, in so einer Situation, die wir nicht haben wollen, dann ist es sehr verlockend, vor der traurigen Wirklichkeit die Augen zu verschließen und in eine erträumte Wunschwelt zu fliehen. Ich nenne das das Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Ihr kennt das Lied, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja? Das hat die Pippi Langstrumpf so gelebt. Als Kinderbuch ist das auch harmlos und okay. Aber wenn man das als Erwachsener und erst recht als Christ so tut, ich baue mir die Welt so, wie sie mir gefällt und nicht, wie sie wirklich ist, dann wird es gefährlich. Ich sehe das leider oft, wenn ich mir die Welt heute angucke, nicht nur, aber auch die Welt nach Corona oder in Corona, da sehe ich sehr oft dieses Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Ich sehe, wie Politiker und Medien und leider auch viele Christen sich ihre eigene Wunschwelt aufbauen und so tun, als wäre die Welt so, wie ich sie mir mache und nicht, wie sie wirklich ist. Und das hat aber leider dann nichts mehr mit der Realität und mit Fakten zu tun. Und diese Erosion von Wahrheit und von Tatsachen macht mir ehrlich gesagt mehr Sorge als jede Pandemie und jede Wirtschaftskrise und jeder Krieg. 2016 war das Wort postfaktisch, das Wort des Jahres. Ich finde das ein furchtbares Wort, aber das war das Wort des Jahres. Ich habe im Duden nachgeguckt, da ist die Definition, postfaktisch ist zu einer Entwicklungsstufe gehörend, in der die Bedeutung von Tatsachen stark abnimmt, unabhängig von Wahrheitsgehalt oder Realität. Also mir macht es Angst. Wenn wir in einer postfaktischen Welt leben, wo Fakten, wo Tatsachen keine Rolle mehr spielen und jeder sich seine Welt nach Pippi Langstrumpf baut, wie sie ihm gefällt, dann haben wir doch ein echtes Problem. Dann basieren nämlich Diskussionen auch nicht mehr auf objektiven Argumenten oder beweisbaren Tatsachen. Stattdessen wird dann geredet von gefühlter Wahrheit oder alternativen Tatsachen. Ja? Das klingt lustig, ist es aber nicht. Das darf uns als Christen auch nicht kalt lassen. Wir folgen nämlich nicht Pippi Langstrumpf nach, sondern wir folgen Jesus nach, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Der Geist ist die Wahrheit, der dreieinige Gott ist die Wahrheit in Person. Und Gottes Wort ist die vollkommene Wahrheit. Aber der Teufel, der ist ein Lügner. Lügner von Anfang an und der Vater der Lüge. Ja? Von daher, wenn die Wahrheit heute nichts mehr gilt, dann muss das uns ganz, ganz groß alarmieren. Wir dürfen vor der Wirklichkeit nicht die Augen verschließen, auch wenn sie uns nicht gefällt, und dürfen nicht den falschen Propheten glauben, die uns nur das erzählen, was wir hören möchten. Wenn ihr gerade in so einer Exilsituation seid, dann hört nicht auf das, was euch gefällt, sondern hört auf die Wahrheit Gottes. Vertraut Jesus, der Wahrheit in Person und nicht Pippi Langstrumpf. Der letzte Punkt, Gott sorgt für ein gutes Ende. Der Schluss des Briefes, also 10 bis 14. So spricht Jahwe. Erst wenn 70 Jahre für das babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Dann werde ich euer Schicksal, wende ich euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Orten, in die ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, aus dem ich euch verschleppen ließ. In diesem letzten Abschnitt jetzt, da wendet Jeremia den Blick auf Gottes gute Zusagen und Gottes guten Plan für sein Volk. Und da steht jetzt auch wieder am Anfang, so spricht der Herr. Also im Gegensatz zu den falschen Propheten, die nur so ihr Wunschdenken verkündigen, spricht Jeremia hier die wahren Worte Gottes. Also, Gott sorgt für ein gutes Ende. Das ist allerdings kein Happy End à la Hollywood. Das ist nämlich nicht so ganz, wie sie sich gedacht haben, die Israeliten. Das ist die ernüchternde Botschaft, dass es 70 Jahre dauern wird, 3 bis 4 Generationen lang. Die Welt musste 3 Jahre lang mit Corona leben. 3 Jahre Corona-Exil sozusagen. Viele fühlten sich da auch in so einer Art Exil. Jeder war genervt von den Einschränkungen und sehnte sich nach Normalität zurück. Was kam? Statt Normalität kam der Krieg. Manche wollen die Realität nicht wahrhaben und flüchten sich in irgendwelche Wunschwelten und Wunschdenken und glauben lieber den Leuten, die die Situation verharmlosen und so tun, als würde alles wieder gut werden und alles wieder normal werden können. Manche klammern sich an jeden Strohhalm und denken, na, wenn die Krise nur vorbei ist, dann wird alles wieder gut. Und wenn Leute sagen, nach der Krise kommt die nächste Krise und dann kommt die nächste Krise, dann will man das nicht hören. Wie mag es den Israeliten im Exil gegangen sein, als die gehört haben, es dauert 70 Jahre? Sie sollen sich Häuser bauen. Es wird lange dauern. Aber hier am Schluss von dem Brief kommt die gute Nachricht, es wird ein Ende haben. Eines Tages wird es ein Ende haben und ihr werdet zurück nach Jerusalem gehen. Gott gibt hier die konkreten Zusagen. Ich will nach euch sehen, ich will mich um euch kümmern, mein gutes Wort erfüllen. Und der Grund dafür ist, ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Frieden für euch im Sinn, kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr in der Exilsituation euch gerade fühlt, dann nehmt das als Gottes Zusagen für euch. Wann und wie das sein wird, wissen wir nicht. Vielleicht erst in der Ewigkeit, aber spätestens dann werden diese Sachen erfüllt. Gott liebt uns, er hat gute Pläne für uns, er hat ein Shalom, dieses umfassende, ganzheitliche Heil und Wohlergehen. Wenn wir auf unsere Umstände im Exil gucken, dann haben wir oft den anderen Eindruck. Da haben wir den Eindruck, Gott meint es nicht gut mit uns und er will uns strafen und hat nur Böses im Sinn, aber das stimmt nicht. Er hat auch und gerade im Exil gute Pläne für uns. Hier heißt es, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Das ist eine Zusage auch für alle die, die sich im Augenblick weit weg von Gott fühlen. Ihr dürft euch auf den Weg nach Gott, zu Gott machen und ihr dürft euch auf die Suche machen. Und dann haben wir die Verheißung, dass Gott sich finden lässt. Gott ist nicht irgendwo im Nebel, wo wir rumstochern müssen und wo wir nicht wissen, ob wir da jemals Erfolg haben sollen. Gott verspricht hier, dass er sich finden lassen wird. Die Israeliten, die haben jetzt all das, was ihnen bekannt und vertraut war, verloren. Den Tempel, die Stadt Jerusalem, die Anbetung, all das, was ihnen Sicherheit gegeben hat. Und jetzt haben sie ausgerechnet im unreinen Babylon die Chance, weg von all den Äußerlichkeiten Gott zu finden. Da verspricht Gott, ich will mich von euch finden lassen. Ich bin nicht mehr abgelenkt von dem schönen Tempel, von dem tollen Dings, was mich letztlich weg von Gott bringen kann, wenn die Äußerlichkeiten die Hauptsache werden. Wenn es diese schwierige und harte Erfahrung des Exils nicht gegeben hätte, so in Klammern, dann hätten wir heute nicht die wunderbaren Bücher in der Bibel von Hesekiel, Daniel, Esther, Nehemia, Esra, tolle Bücher, die sind alle im Exil oder im Exilkontext entstanden. Und was wären wir arm, wenn wir diese Bücher nicht hätten? Wenn du jetzt denkst, dass du im Exil bist, dass du vielleicht an den Rand gedrängt bist, dann kannst du gerade im Exil entdecken, dass Gott dich viel mehr ins Zentrum rückt, nämlich genau dahin, wo Gott ist. Weg von den Äußerlichkeiten, die dich abgelenkt haben und dass du jetzt in dieser schwierigen Zeit Gott erkennen kannst. Katastrophen sind oft gut für uns, auch wenn sie nicht Spaß machen. Aber wichtiger als die nervigen Umstände, die Menschen, die Geräusche und die Gerüche im Exil, ist der Gott, der auch im Exil bei mir ist. Wer sich jetzt mit dem Exil arrangiert und Gott im Exil begegnet, der findet einen Gott, der nicht abhängig ist von vertrauten Umständen und Orten, sondern der Gott, der gerade an so einem Ort da ist. Wenn du alles verlierst, was du für wichtig gehalten hast, dann kannst du finden, was wirklich wichtig ist, nämlich Gott. Und da möchte ich euch zum Schluss einen meiner Helden vorstellen. Diesen Herrn, den Wang Ming Dao, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ist ein chinesischer Pastor, der hat 1925 in Beijing eine christliche Gemeinde gegründet, ganz untypisch für diese Zeit, vollkommen unabhängig von irgendwelchen ausländischen Missionaren. Einfach nur er und seine einheimischen Geschwister. Da waren keine Ausländer beteiligt. Dann kam der Kommunismus. Die Gemeinde ist groß gewachsen und so. Dann kam der Kommunismus 20 Jahre später. Und unter den Kommunisten weigerte er sich, dem staatlichen Druck nachzugeben, wurde verhaftet. Unter massivem Druck hat er dann ein Geständnis unterschrieben und kam raus, wurde freigelassen. Dann kam er aber zu sich und hat gemerkt, was er getan hat, lief immer rum und hat gesagt, ich bin Petrus, ich bin Petrus, ich habe meinen Herrn verleugnet, hat es bereut, ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, ich will mein Geständnis zurücknehmen, widerrufen, ich habe das nur unter Druck unterschrieben. Daraufhin wurde er natürlich wieder verhaftet, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Er verbrachte 23 Jahre lang fast ausschließlich in Einzelhaft. Er hat keinen Menschen gesehen, außer dem Wärter, der ihm das Essen gegeben hat. 23 Jahre in Einzelhaft. Er hatte keine Bibel, er hatte keine Gemeinschaft mit irgendwem, geschweige denn einen schönen Gottesdienst, wie wir es hier haben. Der hatte nur Jesus. Ihm war alles genommen, was ihm vertraut war und was ihm Halt und Sicherheit gegeben hat. Aber er hat Jesus gehabt. Im Alter von 80 Jahren wurde er entlassen, fast blind und taub. Und als er nach seiner Erfahrung in der Haft gefragt wurde, hat er gesagt, diese 23 Jahre waren eine Hochzeitsreise mit Jesus. Er hat in dieser Zelle alles verloren, was ihm was bedeutet hat, aber er hat Jesus gefunden. Der Wang Mingdao, der war fast ein Vierteljahrhundert im Exil in einer Gefängniszelle, aber er ist daran nicht zerbrochen. Er verfiel nicht in Jammern und Selbstmitleid. Warum? Weil er auf Jesus geguckt hat. Und ich denke, er lebt uns vor, natürlich in ganz extremen Bedingungen. Und ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und ich wünsche keinem von uns, dass wir jemals in so eine extreme Situation kommen. Aber ich finde, es ist trotzdem ein gutes Beispiel von jemandem, der nach den Ratschlägen von Jeremia gelebt hat. Der nämlich gesagt hat, ich arrangiere mich jetzt mit der Situation, diese Zelle ist jetzt alles, was ich habe, das ist mein Exil und die gibt mir Gott so und damit arrangiere ich mich. Ich folge nicht falschen Träumen, ich glaube nicht jeden Tag, morgen komme ich raus, weil dann würde ich verrückt. Aber ich weiß, dass Gott für ein gutes Ende sorgt. Ich freue mich drauf, den Wang Mingdao eines Tages im Himmel treffen zu können und mit ihm zu hören, wie er diese Hochzeitsreise mit Jesus erlebt hat. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, in was für einer Situation ihr gerade seid. Ich weiß, in welcher Situation wir gerade sind. Aber ich weiß auch nicht, wie lange unsere Exilsituationen dauern werden. Aber ich weiß, dass diese Ratschläge von Jeremia für euch genauso gelten wie für mich. Und ein ganz wichtiger Rat ist, um durchzuhalten bis ans Ende. Wie der Paulus sagt, den Lauf bis ans Ende durchzuhalten, treu zu bleiben bis zum Schluss. Warum sind diese Ratschläge so wichtig? Weil Gott immer noch der gleiche ist und weil seine Zusagen gelten für uns. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Amen.